das, was ihr da hört, ist kein komischer Springbrunnen oder sowas. Das ist wieder so ein Tischkamin, den wir hier haben. Die letzten Züge der schwarzen Kirsche.
In einem riesigen Glas. Und darum macht das so Töne.
Wenn das fast leer ist. Ja, herzlich willkommen zum Podcast.
Eigentlich könnte man den auch Kamin-Podcast nennen, ne? Oder irgendwas mit Kamin drumrum. Der ist ja schon echt unser Markenzeichen.
Ja.
Aber die Audiowaren passen so schön zum Rest, ne? Den Rest kann man ja auch mal erwähnen.
Ja, ich habe einen Blog, das heißt Warenhaus, also wie A, runde Klammer auf, H, runde Klammer zu, rinhaus.jens-bertrams.de. Da kann man meine politischen Kommentare lesen. Es sind in letzter Zeit sehr wenige geworden. Aber was man so müsste und was man so sollte. Ne? Aber es sind immerhin über 1000 aus der Zeit zwischen 2005 und jetzt da.
Also da lohnt sich das Stöbern. Ja, und aus denen, dem Warenhaus sind eben die Audiowaren entstanden.
Genau.
Ja, und dann begrüßen wir natürlich noch die Leute vom Gemischten Doppel, aber das hast du bestimmt schon getan.
Na klar, aber trotzdem kann man sie auch hier...
Kann ich es auch mal begrüßen, genau.
Die ja, das tun wir ja immer, da achtest du ja, ja. Immer sehr genau drauf.
Donnerstag 18 Uhr.
Freitag 9 Uhr.
Genau.
Bei ohrfunk.de.
Und du wolltest uns heute was über Utopien erzählen.
Ja, so ein bisschen. Also, ja, eigentlich der Anlass war, ich habe mich an ein Hörspiel erinnert und habe nachgeschaut, ob es das als Buch gibt. Weil das war ein Hörspiel nach einem Buch.
Mhm.
Und das Hörspiel hieß Demolition. Im Original heißt das Buch Demolition Man, Demolition in Deutsch, stammt von Alfred Bester, klingt eigentlich nach einem Deutschen.
Na, Alfred Bester könnte auch ein...
Alfred Bester, ja, ist ein Amerikaner. Und es gab in den 70er Jahren eine Hörspielproduktion, sehr hoch besetzt, hochkarätig besetzt in Deutsch. Da geht es darum, in diesem Buch und Hörspiel, dass eine Gesellschaft entstanden ist, in der sich natürliche Telepathen entwickelt haben unter den Menschen. Und man hat das entdeckt, dass es eigentlich eine gewisse Menge an Leuten gibt, die das haben, und hat das dann gefördert und setzt diese Telepathen unter anderem zur Verbrechensbekämpfung ein. Das führt dazu, dass in dieser Gesellschaft seit 79 Jahren kein Mord mehr vorgekommen ist. Und dieses Hörspiel handelt jetzt von einem Menschen, der sich aber in den Kopf setzt, jemanden, einen Geschäftsmann, der sich in den Kopf setzt, einen Konkurrenten umzubringen. Und das auch tut. Und ja, also erstmal gehört zu dieser Utopie eben diese fast verbrechensfreie Gesellschaft, dass man das irgendwann schaffen könnte. Das taucht ja öfter auf, also zum Beispiel gibt es auch in Star Trek immer mal wieder so Aussagen, ja, Verbrechen ist ja so gut wie ausgestorben. Genauso wie soziale Not und solche Dinge. Das waren so Utopien, würde ich mal sagen, im Science-Fiction-Bereich der 60er und 70er Jahre. Dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich in diesem Hörspiel und Buch sehe. Da findet nämlich als, tja, Behandlung dieses Mörders, als man ihn dann letztendlich hat, findet die sogenannte Demolition statt. Demolition heißt, die Persönlichkeit dieses Menschen wird vollständig ausgelöscht und neu aufgebaut. Der erlebt also sozusagen nochmal eine Art Kindheit, alles verkürzt und wird erwachsen, kann sich aber an sein voriges Leben nicht erinnern. Und hat deshalb, weil die Umstände nicht da sind, die ihn zu diesem Verbrechen getrieben haben, wieder einen ganz normalen und für die Gesellschaft nützlichen Charakter. Und das wird als sehr positiv beschrieben. Das endet damit, dass der Polizist und der Arzt, der ihn dann behandelt, miteinander sprechen. Und der Polizist sagt, naja, vor 300 Jahren hätte man solche Menschen körperlich hingerichtet. Und der Arzt sagt, das ist ja barbarisch. Mhm. Ja? So. Das ist auch als Utopie gedacht, dass man jemanden, und auch das kommt in anderen Filmen und Büchern vor.
Ja, gar nicht selten, dass diese Umprogrammierung, Umstrukturieren in der Persönlichkeit eines Menschen, ja.
Ja.
Das Erste, glaube ich, ist in Utopien bis heute so. Soziale Not beseitigen, Verbrechen beseitigen. Ich glaube, das ist ein durchweg utopisches
Motiv. Man muss es anders sagen, es gibt heute kaum noch Utopien im SF-Bereich. Also zum Beispiel Star Trek war ja lange in den 70er Jahren eine Utopie. Also Enterprise und auch noch die nächste Generation hatte was von Utopie. Danach wurde es schwieriger und die neuen Star Treks sind zu einer Dystopie geworden. Also das hat sich total verändert.
Aber Bücher gibt es ja schon noch so welche.
Ja, aber die stammen auch aus dieser alten Zeit.
Nee, auch neuere Bücher, wo es darum geht, die Gesellschaft zu verändern, den Hunger auszurotten, die Gesellschaft zusammenzuführen. Heute geht es allerdings oft um andere Dinge, um gesellschaftliche Freiheit, um die Zukunft selber zu gestalten und die Zukunft wieder offen zu kriegen, ist heute, glaube ich, die Utopie, wieder eine Zukunft zu haben.
Also bis auf ein Buch, an das ich mich jetzt erinnere, hier, nämlich Pantopia, fällt mir nichts ein.
Mir fällt schon einiges ein. Wobei das manchmal mit dem Utopie und Dystopie nicht ganz so eindeutig. Oh, ich weiß die Namen oft nicht mehr. Und die Enden sind oft sehr, sehr unerwartet. Es gibt zum Beispiel dieses eine Buch, wo letztlich alles unter der Kontrolle von einem gemeinsamen Gehirn steht, sozusagen, wo alle programmiert sind und am Schluss die Daten aller gelöscht werden. Das heißt, das Ganze gerät dann wieder in einen relativ vorsintflutlichen Zustand zurück, aber alle müssen wieder selber denken, alle müssen ihre Zukunft von jetzt an und dürfen sie von jetzt an, das ist ja der heute sehr utopische Gedanke, wieder selbst gestalten.
Das ist dieselbe Schriftstellerin, Theresa Hannig, die auch Pantopia geschrieben hat. Die hat eben auch diese beiden anderen Bücher geschrieben mit dem Samson Freitag.
Ja, genau, die meine ich.
Wo mir jetzt gerade nicht einfällt, wie die heißen. Die Optimierer oder so heißen die einen und das eine und die andere müssen immer nachschauen. Das stimmt. Das gibt's auch. Aber das ist eben diese Schriftstellerin, das meine ich. Also ansonsten.
Es gibt schon noch welche, mir fallen sie jetzt nicht ein, aber das ist schon immer noch ein Genre. Also es gibt schon immer noch Utopien.
Ah ja.
Aber wie gesagt, sie haben sich verändert.
Ja.
Sie haben sich verändert, also der Weg dahin ist anders. Man kommt allmählich wieder darüber. Also man kommt von diesem, also was nicht mehr so Hochkonjunktur hat wie in 60ern und 70ern, ist dieses in der Persönlichkeit eines Menschen rumfuschen, also dieser sehr wissenschaftliche Ansatz. Ja. Heute sind das mehr gesellschaftliche Ansätze. Wie kann man das schaffen? Entweder durch eine clevere KI oder genau ohne.
Ja.
Oder also es wird oft gesamtgesellschaftlicher gedacht und nicht so, wie kann ich das Individuum beeinflussen.
So wie Asimov mit seinen Robotern vielleicht. Also
ein bisschen mehr, ja. Das ist so ein bisschen mehr mein Gefühl. Wobei, ja, dass es eine KI richtet, das ist eher selten. Meistens werden KIs ja als eher bedrohlich und schädlich beschrieben. So das Big Brother-Ding, da hat es ja eigentlich mit angefangen. Ne? Das 1984 irgendwie auch als Dystopie. Aber so, dass die Leute wieder in die Lage versetzt werden, selber was zu bewirken und als Gesellschaft was zu tun, das ist mehr so der utopische Gedanke. Also diese totale heile Welt am Schluss ist meistens nicht die Utopie heute mehr nach meinem Empfinden, sondern eher einen Weg zu finden, wie wir uns auf den Weg machen können.
Eine Chance sozusagen zu sehen am Schluss.
Ja.
Ja.
Und nicht dieses Ding zu erreichen.
Ja. Ja gut, vielleicht war das auch zum Teil immer schon so, wenn es eben nicht Serien oder sowas waren, die beschrieben haben, welche neuen Herausforderungen diese guten Gesellschaften hatten, ohne die Gesellschaft selbst in Frage zu stellen. Also ich kann es ja auch nur sagen, ich habe ja die Perry Rhodan-Reihe verfolgt über viele, viele Jahre und von der Geschichte her über viele Jahrzehnte. Und am Anfang war das so, dass es darum ging, eben die Erde zu einen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, dann in den Raum hinauszuziehen und dort mit Neugier Leute zu treffen. Und dann stellte man fest, da sind halt viele Böse drunter. Und dann hat man auch gegen die gekämpft oder so. Aber die sozusagen die terranische, die irdische Gesellschaft wurde immer als positiv beschrieben. Und ich habe das gemerkt, dass das mit dem Zeitgeist sich nach und nach verschlechtert hat. Und ja. 2011 hat man diese ursprüngliche Serie Perry Rhodan, die macht man zwar auch noch weiter, aber da gerät auch völlig alles aus den Fugen und man hat eine neue, man hat das nochmal neu gestartet mit Perry Rhodan Neo und die ist viel, viel, viel dystopischer. Das ist der Versuch, irgendwo hinzukommen, aber es klappt nie. Ja? Und oder wenn, dann ganz, ganz langsam und unter unendlich vielen Verlusten.
Ja, das hat einfach mit unserem Zeitgeist tatsächlich zu tun.
Ja.
Wir haben aufgehört, daran zu glauben, dass etwas leicht und einfach möglich sein könnte. Je komplexer wir die Welt sehen, wobei das ja eigentlich immer der Sinn einer Utopie war, irgendwie aus dem rauszukommen, was man hatte. Aber nebenbei, ich erinnere mich auch an dieses Hörspiel Demolition. Mhm. Und da meine ich mich zu erinnern, dass das gar nicht nur positiv bewertet wird, dieses, was die da machen mit dem Auslöschen der Persönlichkeit.
Puh, doch. Das kommt ja nur ganz kurz vor. Nur am Schluss in diesen 30, 40 Sekunden im Gespräch zwischen dem Polizisten und dem Arzt.
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Szene, wie er da im Kreis dieser S-Bahnenden Telepathen sitzt und wie ihm das geschieht, das wird ja auch ein bisschen angedeutet, dass ich das enorm gruselig fand.
Überhaupt nicht. Das tut er nicht. Er sitzt nicht im Kreis dieser S-Bahn.
Oder wie machen die das? Ich erinnere mich, wie die zusammen sich schließen.
Genau, die schließen sich zusammen. Da geht es aber noch nicht um die Demolition selbst, sondern da geht es darum, ihn in seinem Geist alles, was er kennt, nach und nach auszulöschen und ihm so
grausam.
Viel Angst zu machen,
ja.
Dass er gesteht. Nur das.
Ja, ja, nur da, aber das finde ich grausam.
Ja, ja, na gut, es ist grausam.
Da fand ich nichts Utopisches dran, ja.
Aber sie sagen halt, also das geht darum, ihm ein Geständnis zu entlocken und dann wird er halt neu aufgebaut. Das wird als positiv betrachtet.
Ja, wobei sich dann die Frage stellen würde, das zeigt wieder, dass wir Menschen so ein Geständnis haben wollen, ja. Denn es ist im Prinzip ein durch Angst erzwungenes Geständnis.
Nein, nein, also man weiß, dass er es war. Er hat es selbst zugegeben.
Ja, dann braucht man
es eigentlich. Es ist aber nicht gerichtsfest.
Ja, und dann ist es, ja? Wie heutzutage, da würde ich heutzutage sagen, das ist ein Geständnis unter Folter. Weil sie haben ihm Angst gemacht. Also ich weiß noch, dass ich das in dem Hörspiel damals als sehr unangenehm empfunden habe.
Also ja, also was rauskommt, ist auf jeden Fall, dass man weiß, wenn wir ihn in Ruhe lassen, weil es geht darum, dass er das zwei mächtige Kartelle und wenn er dieses zweite Kartell in die Hand bekommt, dann ist er der mächtigste Mann des Sonnensystems und kann auch die Gesellschaft und die Regierung und was weiß ich, kann alles unter seine Kontrolle bringen. Und das will man verhindern.
Ja, ja.
Mit diesem letzten Ausweg, wo es über ein Gericht nicht geklappt hat, wo der Richter, der Richter ist kein Computer, aber der Computer analysiert den Fall und sagt, den kriegen wir nicht verurteilt. Und dann schließen sie sich zusammen und sagen, okay, wir gucken, dass er gesteht und das kriegen sie hin. Das wird aber...
Das ist für mich aber keine typische Utopie.
Wird positiv, aber es wird positiv bewertet. Also wurde auch, also in dem Buch und in dem Hörspiel,
ja.
Auch die Personen werden positiv bewertet.
Ja, ich weiß. Für mich hat es sich nicht so angefühlt, das weiß ich noch.
Ja.
Schon damals nicht. Und die Frage ist, was ist eine Utopie? Eine Utopie beschreibt ja eigentlich immer eine ganze Gesellschaft. In dem Fall geht es ja schon um Ja, gut, es geht immer auch um Personen. In jeder Utopie, sonst wäre es ja nicht spannend, klar.
Ja. Also eine Utopie ist sozusagen die Darstellung entweder des Weges zu oder die Darstellung einer
fast perfekten Gesellschaft.
Fast perfekten oder zumindest extrem positiven Gesellschaft. Ja. Und also vielleicht ist Demolition jetzt nicht die typische Utopie, wobei halt immer wieder drauf gedrängt wird, dass es den Leuten gut geht, dass es kaum Verbrechen gibt und dass, oder eigentlich kein Verbrechen gibt und dass das eben ein sehr fortschrittliche und positive Geschichte ist. Dass man aber dabei nicht irgendwie ständig überwacht wird, weil dieser Esper-Bund hat einen total hohen Ehrenkodex und die überwachen die Leute nicht, sondern nur da, wo es angezeigt ist. Und das ist so, ja, das wollen sie als sehr positiv dargestellt wissen. Ja? In anderen Punkten sind sie dann nicht so utopisch, finde ich. Also das Männer-Frauen-Bild, wie immer. Diese Bücher sind ja auch...
Das ist immer das, was sich zuletzt ändert. Und was auch bis hin in die neuesten Utopien oft immer noch sehr gestelzt und gestellt wirkt. Mhm. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich glaube, mit dieser Form von Utopie tun wir Menschen uns am aller schwersten.
Ich glaube, da ist Pantopia so eine der wenigen Ausnahmen, wo die Leute da zusammen agieren, Männer und Frauen. Und
ja, dass Männer und Frauen zusammen agieren, das kommt mittlerweile in vielen Büchern vor, in guten, in moderneren Büchern. Aber dass mal thematisiert wird als Utopie, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Thema einfach nicht mehr existiert. Mhm. Oder wie der Weg dahin sein könnte, als utopisches Thema, das kenne ich persönlich nicht.
Es gibt Bücher... Ich habe leider von ihr noch nicht viel gelesen. Ursula K. Le Guin.
Ja, man hört von ihr. Das ist ja auch schon älter eigentlich.
Ja,
das auch nicht
sind ganz ältere neue Sachen. Utopien. Ich habe leider noch nichts von ihr gelesen, aber sie wird als eine Person beschrieben, die wahrscheinlich nicht in unserem heutigen Sinne, weil es ist auch schon Ewigkeiten her, so Vorkämpferin für andere Gesellschaftsformen in diesem Bereich.
Soweit ich weiß, ist eins ihrer schlagenden Motive zur Gleichberechtigung, dass, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht verwechsel ich sie jetzt auch, bei irgendeiner dieser Feministinnen war es ja so, dass die Geburt wegfällt und der Zwang der Frauen, die Kinder zu gebären und groß zu ziehen, dass das alles über Retorte passiert.
Aha.
Das war ein Motiv der Freiheit, wie man sich das so vorstellte.
Ja, also das stimmt.
Nichts
nicht
funktionierte
mir, ja.
Eigentlich mit den Gegebenheiten, die wir heute zwischen Mann und Frau so haben, glaube ich.
Ja.
Und ich bin gespannt. Ich will mich da mal umtun, ob es da vernünftige Utopien gibt und wie gut ich die finde. Da wäre ich auch mal wirklich gespannt drauf, weil das ist echt das Thema nach all meinen Erfahrungen, mit denen sich die Menschen am aller schwersten tun. Armut beseitigen, dafür gibt es Wege. Und Verbrechen beseitigen, dafür werden Wege gesucht. Verständigung mit anderen Völkern, mit außerterranischen Völkern, all das passiert. Aber Mann und Frau zum utopischen Thema zu machen, ist meines Erachtens nach meinem Wissen noch nicht wirklich gelungen.
Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir selber nicht genau wissen, was für eine Utopie wir uns eigentlich vorstellen zwischen Mann und Frau.
Oh, ich hatte da ziemlich genaue Vorstellung von.
Ja, wir mussten sie selber schreiben. Aber...
Ja, vielleicht.
Aber ich glaube, es fällt, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen entsetzlich schwer. Gar nicht.
Dabei ist das gar nicht so schwer.
Tja.
Zu sagen, dass Menschen gleich viel zu essen haben, ist ja auch nicht schwer. Warum ist es so schwer zu sagen, dass ja entweder, dass jeder Mensch die absolut gleichen Rechte hat oder gar, dass ein Mensch sich aussuchen kann, wie er sein möchte, wie der Charakter unabhängig von seinen biologischen Geschlechtsmerkmalen sein soll.
Ja, das sagt sich so einfach, aber das bleibt, glaube ich, relativ abstrakt. Also,
ja, natürlich, es muss ja auch abstrakt bleiben, weil jeder Mensch die Wahl hat, hätte dann in einem solchen Fall so zu sein, wie er sie will, ohne danach gemessen zu werden, ob ein er oder eine sie sich so oder so entwickelt.
Ist schon klar.
Ich finde das gar nicht so abstrakt.
Ist schon klar, nur wenn wir uns im Alltag umschauen, natürlich hast du völlig recht, wenn wir uns im Alltag umschauen, dann würden Leute, die irgendwie Bücher schreiben, sagen, naja, ich beschreibe doch eigentlich einfach nur unterschiedliche Personen. Und
das kann man aber untersuchen und dann stellt man fest, was wird eher weiblich konnotiert und was wird eher männlich konnotiert.
Ja, ja. Ja. Ist klar, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass das...
Außerdem betrifft das auch andere Lebensbereiche. Wie werden reiche Menschen dargestellt, wie werden arme Menschen dargestellt? Mhm. Auch da gibt es Stereotypen. Und jetzt gibt es ja dieses Projekt, da hat unser Redakteur Markus Bruch vom Morfunk hat das vorgestellt. Dieses Hörspiel, das den Preis bekommen hat, was ich unbedingt noch hören muss, dieses Radio Black.
Aha.
Wo es darum geht, welche Synchronstimmen oder welche Stimmen werden für schwarze Personen ausgesucht, was verbinden wir mit denen im Negativen, wie auch im scheinbar Positiven. Was machen wir durch die Stimmen, die wir den Menschen in Hörspielen geben, aus den Menschen zum Beispiel, ja? Das muss wahnsinnig interessant sein. Ich bin sehr gespannt auf dieses Hörspiel.
Okay.
Die spielen da ganz stark damit. Und doch kann man sich für all diese Probleme offensichtlich Sachen vorstellen und macht sie zum Thema, ja?
Ja.
Wäre das mit Frau Mann wirklich, also für mein Empfinden ganz besonders schwierig zu sein scheint. Und ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann auch mal wirklich gute Utopien gibt oder ob es die vielleicht schon wieder gibt. Und dann weiß man halt nicht, dann sind das mit Sicherheit nicht die bekannten, hochbetagten Verlage, die das rausbringen, sondern es gibt ja jetzt sehr viele kleine Verlage, feministische Verlage, alles Mögliche, wo sowas dann vielleicht erscheint und vor sich hin verkümmert, was eigentlich dringend von jedem gelesen werden sollte. Ne? Das weiß man ja immer nicht.
Ja. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich finde auch spannend eben, was man zu welchen Zeiten als Utopie, als anstrebenswert betrachtet hat. Ja. Das war ja das, was mich daran ursprünglich so gefesselt hat.
Auch das Bild der Wissenschaft hat sich total stark verändert.
Mhm.
Während sie früher so ein Punkt war, der uns vorangebracht hat, der den Menschen den Fortschritt gebracht haben, hat, gibt es jetzt viel mehr Wissenschaftsdystopien, ne?
Ja. Und naja, man kann sollte Wissenschaft auch kritisch betrachten, aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, das geht auch wieder zu weit. Also, weil das Vertrauen in die Wissenschaft geht ja auch flöten.
Ja, und es geht nicht flöten, weil es irgendwie entsprechend viele Negativbeispiele wirklich gäbe, weshalb man der Wissenschaft misstrauen müsste, sondern weil sie extrem unterwandert, weil das Vertrauen extrem unterwandert wird. Ja, das finde ich das Traurige dabei.
Ja.
Und zwar systematisch.
Systematisch.
Damit man halt seine eigenen Erzählungen besser unter die Leute bringen kann, ja.
Apropos Erzählungen, da können wir so langsam von den Utopien mal zur Gegenwart zurückkehren. Wir lesen ja gerade auch wieder ein Buch. Ein sehr, sehr spannendes. Wir erzählen mit Sicherheit noch mal genauer darüber. Aber für alle die das interessiert. Wir lesen gerade von Thomas Laschig Werbung für die Wahrheit. Und Thomas Laschig ist der Begründer der Website volksverpetzer.de. Volksverpetzer aus Volksverhetzung und der Petzer, der die Volksverhetzer verpetzt. Und die machen seit 10 Jahren fast, 9 Jahren, Faktenchecks zu irgendwelchen Behauptungen aus der Parallelwelt, der ja nicht nur der Verschwörungsmythen, sondern auch der ganz normalen Desinformation, also der Falschaussagen und Lügen und wie auch immer. Und er hat jetzt mal ein Buch geschrieben und sagt, es nützt, glaube ich, nichts, wenn wir die ganze Zeit Faktenchecks machen. Wir müssen mehr Werbung für die Wahrheit machen. Das ist wohl das, was bei ihm dahinter steht.
Ja, ist auch gut, das zu wissen, weil wenn man den Titel hört, Werbung für die Wahrheit, dann ist das so ein Buch, was ich normalerweise schüttelnden Kopfes von mir werfen würde. Ich hasse solche Titel. Aber man weiß, von wem er ist und er sagt es auch gleich, dass er selber weiß, dass man manchmal mit reißerischen Überschriften ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss und dann merken die Menschen, dass einfach was Intelligenteres dahinter steckt, als das, was in der Überschrift ist.
Ja, wobei dich die Überschrift abgeschreckt hätte.
Ja. Aber ich hätte es vielleicht trotzdem gelesen und ich wusste, dass es von ihm ist. Aber er sagt auch ganz klar, dass dieses Buch, es ist so ein bisschen immer das Paradoxon, mit dem wir alle so, Paradoxon heißt das genau,
ja,
mit dem wir alle so leben müssen. Auf der einen Seite sagt er, dass wir die Leute nicht interessieren, die diese Verschwörungserzählungen glauben. Es ist für Menschen, die andere Menschen überzeugen wollen und die selber bestimmte Aspekte verstehen wollen, wie das funktioniert mit der Desinformation. Andererseits sagt er, dass es ganz schwierig ist, Menschen zu überzeugen.
Na gut, es kommt darauf an, welche Menschen man noch versuchen kann zu überzeugen, beziehungsweise womit. Also auf welche Weise kommt man noch an sie ran? Ich denke, das wird auch noch ein Thema in dem Buch.
Ja, und auf welche Weise kann man das ganz große Ganze, was dahinter steht, untergraben? Nicht so die einzelnen Leute, die das lesen, sondern das sind ja fast schon eine Industrie, die dahinter steckt, damit es so viele Menschen gibt, die so etwas glauben. Also an Verschwörungserzählungen oder wie auch immer.
Ja.
Ja, interessantes Buch. So viel kann ich auf jeden Fall auch schon sagen. Gut geschrieben. Ich habe auch schon das ein oder andere gelernt. Was ich eigentlich auch schon wusste, aber was er nochmal ganz klar gemacht hat, zum Beispiel bei der Frage, woran erkenne ich Fake News ganz gut. Und dass er zum Beispiel sagt, je vager etwas ist, je mehr irgendwie ein Körnchen Wahrheit dran sein könnte, je weniger konkrete Dinge die Menschen angeben können, desto wahrscheinlicher ist es, dass es Fake News ist. Ja, weil ich hätte früher vielleicht immer gedacht, naja gut, vielleicht ist da jemand auf etwas gestoßen, was er aber so genau nicht beschreiben kann. Das kann ja schließlich nicht jeder, ja? Oder sich nicht mehr ganz genau erinnern, wann und wo das war. Bloß wenn das irgendwie überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wenn es nur irgendwelche Bilder gibt und irgendwelche vagen Fakten drumherum. Das klingt jetzt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber das hat sich mir nochmal so eingeprägt, ja, dass eine sehr vage Nachricht, gerade auf Kanälen, wo im Grunde ganz viele Nachrichten verbreitet werden, schon sehr stark dafür spricht, dass sie nicht wahr ist. Ja.
Und dass man mittlerweile, dass man ja eigentlich, also wenn man irgendetwas hört, das und das wird von, meistens geht es ja darum, was die Politiker sagen, / tun. Und wenn man etwas, sowas hört, was einen empört, wo man sagt, das darf doch nicht wahr sein, dass man dann mal selber kurz guckt und googelt von der Quelle her, also dass man sagt, was hat der denn wirklich gesagt? Notfalls nennt man den Namen des Politikers und schreibt Homepage dahinter und guckt einfach mal, ob man irgendwo, weil die geben ja ihre Sachen eigentlich in der Regel öffentlich bekannt.
Oder Stichpunkte, um welches Thema es gegangen sein soll.
Ja, und dann kommt man eigentlich relativ schnell dahinter, auf welchen Kanälen das verbreitet wird und wo nicht. Und wenn es sozusagen von dem Politiker selber überhaupt keine Quelle gibt oder von seiner Partei oder vom Bundestag oder was weiß ich was, da weiß man eigentlich schon, das ist Unsinn. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was man auch denkt, wenn man was hört, was irgendwie, boah, ist ja unglaublich. Da setzt dieser analytische Teil immer so ein bisschen aus, weil man sich aufregt und oder denkt, das kann doch nicht wahr sein. Aber trotzdem setzt es aus. Also das, und damit spielen die auch.
Ja, und natürlich, dass man das lieber glaubt, was der eigenen Erfahrung irgendwie entspricht. Ja. Und der eigenen Erfahrung entspricht etwas eben auch wieder, umso eher, je vager es ist. Da kann man wieder irgendwas drin finden, was man auch schon mal erlebt hat, weil es nicht wirklich so ganz konkret ist.
Ja.
Und dann ist man eher bereit, es zu glauben.
Das stimmt.
Das ist ein interessantes Buch und er, vor allem, was ich sehr sympathisch finde, dass er sich bei all diesen Phänomenen, die im menschlichen Gehirn und die mit uns passieren, wenn wir sowas lesen, dass er sich überhaupt nicht ausnimmt und dass er ganz klar sagt, wir haben sowas alle.
Ja.
An irgendeinem Punkt, er sagt doch ganz klar, wer sich einredet, der wäre an keinem Punkt seines Lebens und bei keinem Thema für so etwas irgendwie angreifbar, dann irrt er sich höchstwahrscheinlich oder sie.
Ja, dann irrt er sich, ja, ganz klar.
Und das finde ich, ja, deswegen, man denkt so oft von sich, also auf so ein Zeug würde ich nicht reinfallen und, ne, und wer weiß, worauf man selber reinfallen würde, bei welchem Thema. Ne? Zum Beispiel, wir haben alle unsere Erzählungen über reiche Menschen und viele haben die, wie ticken reiche Menschen, die sind also, sagen wir, tendenziell auf jeden Fall eher geizig, die hocken auf ihrem Geld oder so, ja. Oder so verschiedene Sachen, die man hat.
Man muss, glaube ich, einfach nur bereit sein. Also
zum Teil zum Beispiel auch über Ausländer, ja.
Aha.
Wenn mir jemand sagt, kannst du nicht mal meiner Frau ein bisschen Deutsch beibringen, dann komme ich mir so komisch vor, dass der Patriarchat sagt, ich soll seiner Frau Deutsch beibringen, ja. statt dass er sie mal ermuntert, mich selber zu fragen, oder statt dass, also das wirkt dann manchmal, wirkte dann auf mich ganz komisch, oder ja, gerade zum Thema Männer und Frauen und ausländische Taxifahrer habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Da würde ich vielleicht auch dazu neigen, manche Sachen eher zu glauben, als andere das würden.
Es kommt halt drauf an, was. Also, ich denke, man kann ja sogar...
Ist halt bei jedem was anderes.
Nee, ich meine, man kann ja, glaube ich, sogar bei manchen Sachen, jetzt wie zum Beispiel bei dem, was du gerade sagst, kann man ja sogar Aussagen treffen, die eine Tendenz enthalten.
Kann aber auch, man kann auch, könnte auch einfach denken, wie man meinem Deutschen vielleicht gedacht hätte, bei irgendeiner Frage für jemand anders, ob Frau oder Mann, na, vielleicht ist die Person zu schüchtern.
Ja klar. Nein,
vielleicht sollte ich da einfach mal vorbeigehen.
Natürlich. Ich meinte ja auch nur so dieses, dass das eben häufiger von Ausländern kommt, und wenn man dann darüber nachdenkt, naja klar, die sind es ja auch, die Deutsch lernen wollen oder die eben noch nicht Deutsch können.
Nee, darum ging es mir ja nicht, sondern dass der Mann für die Frau fragt.
Ja, ja, gut, okay. Mhm. Ja, na gut, das ist klar, das kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben. Ja. Mhm. Ja, und wenn man es mehr gewohnt ist, rauszugehen oder so.
Oder man, das immer wieder. Ja, oder man ist, man, ich bin gewohnt, von nicht behinderten Menschen unterschätzt zu werden.
Ja.
Und dann sagt eine Frau zu mir von der Bahnhofsmission,
ja, genau.
Wir nehmen den Aufzug, und ich sage, also ich kann durchaus Treppen laufen, also heute würde ich das nicht mehr sagen, weil ich eben auch zusätzlich noch mit den Beinen Probleme habe. Und ich sage zu ihr, ich kann Treppen laufen, sagt sie, ja, aber ich möchte es nicht, weil ich muss den ganzen Tag Leute abholen.
Ja.
Mein Gedanke war, die traut mir wieder als Blinder nicht zu, eine Treppe zu laufen.
Aber aus eigener Erfahrung auch, weil es andere Leute gibt, die
ja, das... Natürlich, ja, natürlich, aber ihre Gedanken waren einfach ganz andere. Was ich damit sagen will, ist, dass wir alle dazu angetan sind, wenn ich jetzt irgendwas lese von einem Behinderten, der schreibt, so und so ist er von Nichtbehinderten behandelt worden oder wird er in der Hauptsache immer behandelt, dann neigen wir vielleicht eher dazu, das zu glauben.
Hm. Ja. Ja, genau. Ich wollte noch was. Achso, ich wollte noch was erzählen, weil wir gerade, gestern war Aschermittwoch. Ich hoffe, ihr seid alle aus eurem Kater.
Oh, Heringsessen, das konnten wir auch gut ohne Kater, ne?
Ja.
Das war lecker.
Ja, wir haben noch was.
Oh,
da freuen wir uns gleich drauf. Hast du gehört, dass der politische Aschermittwoch der Grünen abgesagt werden musste?
Nee.
Weil der Protest vor der Halle so groß war, dass die Polizei gesagt hat, geht nicht.
Nein, das habe ich nicht gehört.
Ja, ich finde es schlimm, weil es ist sozusagen der erste wieder Gegenschlag seit diesen Demos und so, dass der Protest so groß, von rechts so groß ist, dass die Grünen...
Ja, von rechts und von Auto und von... Ne,
ist ja, ja, aber...
Ja, jetzt sei mal vorsichtig.
Ja. Aber naja, aber in diesem Falle, also der gewalttätig eskalierende Protest, ich glaube, die meisten normalen Autofahrer würden
da. Oder Landwirte, die haben den Habeck nicht vom Bord gehen lassen.
Ja, aber die Landwirte, die den Habeck nicht haben vom Bord gehen lassen, das sind nicht die, von denen der Bauernverband sagt, das sind unsere Landwirte.
Nein, sondern
das sind die wiederum, die von rechts kommen.
Das ist richtig.
Ja. Und deswegen, also das ist...
ich schätze jetzt, beim Parteitag der Grünen wird der Aufschrei in der Bevölkerung nicht so groß sein, wenn dieser Aschermittwoch nun mal ausfällt, ja?
Nein.
Das macht mir auch Angst, auch in Bezug auf diese Demos und alles, was ja gerade so positiv ist, wie schnell das geht, ja?
Ja.
Wir hatten mal ein kurzes Ding, da waren die Grünen ganz hip und ganz innen hier in Deutschland, ja? Und jetzt sind sie ganz unten, ganz down hier in Deutschland, ja? Das geht mittlerweile so schnell, irgendeine Sau durchs Dorf zu treiben, das finde ich fast noch das Beängstigendste überhaupt.
Ja. Und die Emotionen kochen so leicht hoch. Man kann die Menschen als Masse, kann man sie sehr gut beeinflussen, womit wir einen kurzen Kreis schlagen konnten.
Zu Utopien oder Dystopien, ne?
Zu Utopie oder Dystopie, weil es zum Beispiel großes Thema bei Isaac Asimov, den wir ja beide sehr schätzen. Die Vorhersage von Massenbewegungen und natürlich auch die Beeinflussung von Massenbewegungen. die sogenannte Psychohistorik nennt er das. Und ja, das ist, ich glaube, es ist manchmal viel einfacher, Massenbewegungen vorherzusagen und auch entsprechend zu steuern als einzelne Personen.
Ja. Ja, und erstaunlich ist, wie gesagt, bei so vielen Utopien wie Dystopien, wie wenige davon daran glauben, dass der Mensch das aus eigener Kraft schaffen kann.
Ja.
Da muss es immer außerirdische Roboter, KIs geben. Früher hat man, glaube ich, noch mehr an die Menschen geglaubt als heute.
Na gut, bei Asimov waren es auch die Menschen. Also da ging es ja, die letztendlich als positiv empfundene Gesellschaft kam ja ohne Roboter aus.
Ja. Ja.
Das war ja genau der Punkt eigentlich. Das, und das, ich glaube, das, und da gab es ja auch nur die Menschen. Also da hat es ja geschafft, was interessant ist bei Science Fiction, bei echten Science Fiction, es gibt nur die Menschen. Also es ist kein Science Fiction, wo es Außerirdische braucht. Ja.
So, jetzt haben wir wieder mal für mein Gefühl ein ziemliches Durcheinander produziert. Und das ist eben manchmal wir sind so.
Von einem zum anderen und wieder zurückgekommen.
Ja, aber alles so angerissen irgendwie. Aber mehr geht wahrscheinlich manchmal auch nicht.
Was würdest du denn gerne intensiver besprechen?
Ach, das kann ich gar nicht so konkret sagen. Es ist insgesamt mein Gefühl, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass alles so, dass es so viele Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen sollte, müsste, meint zu müssen oder zu sollen. Und ja, dass das kaum noch Raum ist, irgendwas richtig zu durchleuchten, sondern weil es gibt immer so tausend Nebeneinanders. Kaum ist mal irgendwas positiv, kommt schon der Gegenschlag und das ist, ja.
Also in der Hauptsache haben wir heute über Utopien gesprochen. Ja. Das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, finde ich.
Ich für meinen Teil habe gemerkt, ich habe zu wenig davon gelesen. Ich muss mal ein paar Utopien lesen.
Ja, und ich würde gerne wieder Utopien lesen, genau, ja. Ja, ansonsten glaube ich, sind wir aber grundsätzlich für heute vielleicht doch am Ende.
Aber sowas von.
Sowas von. Ihr könnt eigentlich auch mal, also ich meine, wir haben das ja schon öfter gesagt, wenn ihr zum Beispiel Themen habt, für die ihr euch interessiert oder so, ihr könnt auch mal schreiben.
Genau, worüber sollen wir mal quatschen?
Ja.
Oder will einer von euch vielleicht mal mitquatschen?
Auch das wäre ja in der Theorie und vielleicht auch in der Praxis möglich.
Bestimmt.
Jens@jens-bertrams.de könnt ihr schreiben. Die, die sowieso Ohrfunk hören, wissen, dass ihr auch an info@ohrfunk.de schreiben könnt. Dann gucken wir mal, was wir draus machen.
Genau.
Alles klar.
Und jetzt essen wir gleich Hering.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, hast du etwa Hunger?
Mehr Appetit als Hunger, muss ich zugeben.
Dabei haben wir gestern schon jeder zwei so Portionen Hering verputzt.
Ja.
Aber es hindert uns nicht daran, noch eine zu verputzen.
Auf gar keinen Fall.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Jo, tschüss.